Andreas Kriemer, Jahrgang 1960 aus New York, seit 1984 eine Berlinerin. Andreas Kriemer, bildende Künstlerin und Schriftstellerin. Sie hat jetzt ihren zweiten Roman geschrieben, Kreisläufe. Morgen erscheint er im Droschel Verlag. Andreas Kriemer erzählt darin die Lebensgeschichte einer Künstlerin, erzählt von Mutter und Vater, vom Aufwachsen und Künstlerinwerden in New York und auch vom Leben in Berlin. Herzlich willkommen, Andreas Kriemer. Freut mich, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch. Vielen Dank.
Normalerweise würde ich das eher nicht fragen, aber bei diesem Roman liegt es doch sehr nahe. Wie viel von dem, was Sie im Roman erzählen, ist tatsächlich von Ihrem eigenen Leben inspiriert?
Ich glaube, das ist eine unvermeidbare Frage bei diesem Buch. Wo soll ich damit anfangen? Vieles ist erfunden, muss ich dazu sagen. Also ich hatte ein Anliegen, eine Ich-Erzählerin zu entwerfen, die im Prinzip nicht alles versteht, was um sie herum passiert, ihre eigene Motivationen teilweise nur versteht. Das ist natürlich so eine prickelige Sache, wenn das eine Ich-Erzählerin ist, aus der ersten Person geschrieben. Natürlich würde man das gleich mit der Autorin stellen, aber das ist, ich habe diese Frau die Schauplätze meines Lebens gegeben. Ich habe ihr sogar meine Kunstwerke gegeben. Mhm. Aber da hört das im Prinzip auf.
Da hört es dann identisch auf. Ja. Es ist nicht 1:1.
Nein, genau. es ist nicht eins zu eins. Aber da müsste ich dazu sagen, dass die Eltern beide sehr nah an meinen eigenen Eltern sind.
Auf die Eltern kommen wir bestimmt noch zu sprechen.
Ja, später.
Ich würde gerne noch mal zu dieser Interpretation des Romans kommen, wie ich sie Anfang der Stunde gesagt habe, dass sich eine Künstlerin hier ganz suchend immer in so Suchbewegungen fragt, wie sie zu dem geworden ist, wer sie ist. Was sagen Sie, ist das auch für Sie so die Grundfrage?
Es gibt viele Grundfragen in dem Buch. Es ist einerseits eine Suche, es ist auch eine Heimsuchung. Also sie wird ständig von der Vergangenheit überrumpelt. Sie fährt zurück nach New York, um die Mutter zu besuchen, um eine Ausstellung aufzubauen. Und sie wird in dem Haus, in dem sie aufgewachsen ist, richtig quasi, also überfallen von Erinnerungen. Die kommen ungebeten und lassen sich auch nicht schnell wieder verscheuchen.
Und sie blickt immer zurück, genau, ja?
Ja, sie blickt immer zurück. Also ich muss sagen, also das Buch ist so konstruiert, dass es teilweise auch um das Thema Trauma geht. Jede Figur ist auf eine andere Art und Weise traumatisiert. Es gibt natürlich das Alltagstrauma, das fast jeder mit sich ein bisschen mitträgt. Also irgendwelche Unstimmigkeiten in der Vergangenheit, die sich verkrusten auf eine Art. Es gibt aber auch natürlich Trauma, wenn ein Mensch in ein politisches System gerät und dagegen reibt.
Ja.
Und es ist, diese Figuren begegnen einander, Kinder wachsen mit Eltern auf und es gibt manchmal wenig Möglichkeit, dass die Menschen, die auch ähnlich traumatisiert sind, einander richtig verstehen können.
Sie haben, finde ich, mit Micha, dem Lebensgefährten Ihrer Romanheldin, eine der spannendsten Nebenfiguren entworfen, von der ich seit langem gelesen habe. Micha kommt aus der DDR, ist im Jugendwerkhof Torgau, ich muss es so sagen, gequält worden, lebt jetzt im Westen und findet sich nicht zurecht. Dieser Ost-West-Aspekt ist ein recht starker Aspekt in Ihrem Buch. Warum war der Ihnen so wichtig, dass das auch mit reinkommt?
Ich lebe seit 36 Jahren in Berlin und habe natürlich die Zeit vor dem Mauerfall mitbekommen und die Zeit danach. Ich habe einige Bekannten, die auch im Jugendknast gesessen haben. Der Unterschied ist, dass die wiederum nie in der Lage waren, darüber zu sprechen. Also das, was ich darüber herausgefunden habe, ist aus langer Recherche wirklich entstanden, muss ich dazu sagen. Aber ich bin Ausländerin, aber es ist auch meine Geschichte, weil ich mein ganzes Erwachsenenleben hier verbracht habe.
Sie haben einen sehr, sehr, sehr klaren Blick auf das, was zwischen Ost und West in Deutschland geschehen ist. Und Sie haben auch einen sehr klaren Blick, finde ich, nach dem Lesen Ihres Buches auf eben diesen Micha und das, was ihm passiert ist. Sie haben uns ja einen Ausschnitt mitgebracht aus dem Buch, den Sie jetzt lesen werden. Das ist auch eine Passage, in der es um den Micha geht, richtig?
Das ist richtig.
Dann bitte, Andreas Kriemer.
Als es mir endlich gelungen war, Micha dazu zu bringen, ein Flugzeug zu besteigen, als wir nach New York flogen, das erste Mal, nachdem mein Vater gestorben war, hasste Micha die Wolkenkratzer in Midtown Manhattan. Er hasste die schmalen, recht wickligen Himmelsausschnitte, die zickzackartig zwischen ihnen verliefen. Amerika war noch viel lauter, als er gedacht hatte. Ein Land voller dreister Behauptungen und Oxymora. Und obwohl ich mir wünschte, dass er mich erleben sollte in der Welt, die mich geformt hatte, dass er sehen sollte, was an mir amerikanisch war, die verborgenen Schichten in meinem assimilierten europäischen Leben, war er zu überwältigt, um es zu bemerken. Als ich ihn mit nach Hause zu meiner Mutter nahm, schaute sie mich beunruhigt an. Er durchschaute ihr Charisma, und sie spürte das. Obschon sie flirtete und schäkerte, schien in ihrer Koketterie ein Argwohn auf, etwas Vorsichtiges und Berechnendes. Er aß in Ruhe sein Essen, schnitt die Fleischbällchen in kleine Stücke, die er eines nach dem anderen in den Mund schob, aber später am Abend kam seine Aufregung zum Vorschein. »Sie hat etwas zu verbergen«, sagte Micha, »und du wirst anders, wenn du mit ihr bist.« Und es stimmt, es ist, als veranlasste mich eine alte Loyalität, mich zurückzuentwickeln, in eine Rolle zurückzukehren, in der ich mich nach ihrer Aufmerksamkeit und Anerkennung sehne. »Deine Mutter täuscht etwas vor«, sagte er. »Es steckt eine Absicht hinter ihrer Art, die Vergangenheit auszublenden.« »Was erwartest du von mir, Micha? Soll ich sie zur Rechenschaft ziehen?« Sie ist im Grunde genommen ein Mädchen. Sie will nur Spaß haben. Es ist dieser Teil von ihr, der in all den Jahren unterdrückt war, der nie Gefallen fand am Muttersein.
Vielen Dank, Andreas Grima. Wichtige Passage aus dem Buch können wir gleich noch vertiefen in unserer nächsten Gesprächsrunde. Kreisläufe, der neue Roman von Andreas Grima. Morgen erscheint er im Droschel Verlag. Wir sprechen gleich weiter nach der Musik von Melody Gardot. Melody Gardot, If the Stars Were Mine. Andreas Grima ist weiterhin zu Gast zum Gespräch über ihren neuen Roman Kreisläufe. Andreas Grima, bei dem kurzen Ausschnitt, den Sie eben gelesen haben, haben wir die Mutter schon kurz kennengelernt. Ihr Roman ist im Prinzip in zwei Teile geteilt. Im ersten Teil erfahren wir sehr viel, wie sich die Erzählerin mit ihrer Mutter auseinandersetzt. Im zweiten Teil geht es stärker um den Vater. Warum diese Zweiteilung?
Wahrscheinlich ist das Buch am Ende auch eine Art Liebeserklärung an diese beiden Eltern, würde ich mal sagen. Also es gibt teilweise natürlich auch harte Geschichten in diesem Buch, aber das ist eine Annäherung und ein Versuch, sich zu versöhnen, die Gründe für ihr Verhalten zu verstehen. Mhm. Im zweiten Teil des Buches ist die Erzählung natürlich sehr stark gegliedert an die sehr kargen Tagebucheinträge von dem Vater. Ja. Das gibt die Struktur her.
Ohne jetzt hier zu viel zu verraten, weil das prägt ja auch die Spannung des Buches, die Beziehung der Hauptfigur zu Mutter und Vater ist sehr, sehr schwierig. Vor allem vor der Mutter hat die Hauptfigur regelrecht Angst. Auch als Erwachsene hat sie noch Angst. Das ist wirklich hart zu lesen. Ging es Ihnen hier um die Unsicherheit, in der die Hauptfigur aufwächst und die letztlich ihr gesamtes Leben prägt?
Es ging um einfach eine Problematik in einer Familie, eine ganz normale Familie, kann man auch sagen. Es ist nicht irgendwie sonderlich dysfunktional. Viele Familien sind dysfunktional. Ich wollte vor allem diese fehlende Kommunikation in der Kommunikation verbildlichen, zusammen mit den offensichtlichen Versuchen, auch von Seite der Mutter, eine Annäherung herzustellen. Aber natürlich, die Mutter kann das natürlich nur auf die Art und Weise machen, die sie kennt. Und es gibt natürlich diese hoffentlich ziemlich humorvolle Szene in der Galerie, wo die Mutter eigentlich nur dazu da ist, anzugeben vor der Nachbarin mit den Kunstwerken von der eigenen Tochter. Und das ist zum Beispiel so eine Szene, wo es klar ist, um was es für sie geht, also was sie unter Kommunikation versteht.
Ja, die Mutter möchte angeben mit ihrer jetzt erfolgreichen Tochter, aber eigentlich reden beide komplett aneinander vorbei und leben auch zwei völlig verschiedene Existenzen. Das ist komisch, das ist eine komische Szene. Ich habe mich gefragt beim Lesen, auch hier wieder die Frage als Parallele zu ihrem eigenen Leben. Flieht ihre Hauptfigur in die Kunst? Ist die Kunst eine Art Lebensrettung?
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das Leben eine Art Lebensrettung ist. Es geht um das Verstehen und es ist verschiedentlich, wie man zu diesem Verstehen überhaupt kommt. Aber es ist auf jeden Fall ein Plädoyer für die Kunst als Mittel dazu, bestimmte Dinge zu verarbeiten, sagen wir mal so, die man vielleicht nicht direkt verarbeiten kann.
Ja, was ich sehr, sehr schön finde an Ihrem Roman ist, wie Sie das Entstehen von Kunst beschreiben. Also die Motive zum einen, aber auch das Handwerk, wie es gemacht ist. Ist Ihr Roman eigentlich einer über die Kunst und über das Künstlerinnensein?
Ja und nein. Also wenn das ein Insiderbuch wäre sozusagen von einer Künstlerin über künstlerisches Denken für Künstler, das wäre ein ganz anderes Buch gewesen. Ich wollte eigentlich etwas Verständliches für Nicht-Künstler schreiben. Also deswegen geht dieser künstlerische Blick so oft über in Alltagsbeobachtung. Es gibt die Stelle, wo sie den Schnee, den geschmolzenen Schnee beobachtet. Und ich bin mir sicher, dass das eine Art Erfahrung ist, die vielen Menschen auch teilen. Es sind eben Momente, wo man innehält und irgendwas visuell ganz intensiv wahrnimmt. Und ich wollte gerne diesen Übergang vom Alltag bis zum künstlerischen Denken verbildlichen auf eine Art, aber für Leser, die nicht selber Kunst machen.
Das ist sehr gut gelungen, auch durch eine sehr schöne poetische Sprache. Ja, also diese Alltagsbeobachtungen, die Natur, die Menschen, auch die Erinnerungen an die Familie haben immer einen Bezug zu etwas Archäologischem, ja, zu dem Herausfinden wollen über das eigene Leben. Und aber auch so, hat so Bildmotivisches, wie in der Malerei eigentlich, ja. Also wie so Schatten, die unter Farbschichten hervorkommen. Das ist auch ein Motiv, das immer wieder in ihrem Bild, in ihrem Buch vorkommt. Kunst und Roman fließen da ineinander, richtig?
Ja, das ist schon richtig.
Wie intensiv haben Sie an Ihrer poetischen Sprache gearbeitet, um das genau erzeugen zu können?
Oh, ich weiß nicht, ob ich das verraten soll, wie lange ich an diesem Buch gearbeitet habe. Aber also das erste Buch hatte ich kurz nach der Geburt meines Sohns angefangen und in 1,5 Jahren mehr oder weniger geschrieben. Und dieses Buch dafür habe ich Jahrzehnte eigentlich gebraucht. Es immer wieder sein gelassen und immer wieder aufgenommen und versucht. Und es sind so viele Schichten. Teilweise ist diese sehr komplizierte Struktur aus dieses Geschichtete heraus entstanden.
Oder vielleicht auch, weil es doch sehr nah an Ihnen selbst dran ist?
Aus bestimmten emotionalen Aspekten sicher. Ja, sicher. Klar, man geht immer von sich aus. Aber ich würde gerne noch einmal betonen, also man spricht so gerne über das Autofiktionale, aber das so in meinen Ohren klingt das immer, als ob man so das eigene Leben genommen hat und ein bisschen die Farben und die Namen geändert hätte. Und in diesem Buch ist das nicht der Fall. Da sind rein erfundene Figuren. Micha ist eine erfundene Person. Felice, die Ich-Erzählerin, ist in großen Stücken auch erfunden. Aber eine emotionale Intensität hat man immer aus erster Hand, aus eigener Erfahrung. Das ist schon klar.
Andreas Griemer, Sie selbst leben ja seit 1984 in Berlin. Die Felice im Roman erzählt, dass sie in Berlin ähnliche Zeit angekommen ist und dann erst im Schwebezustand gelebt habe. Das ist die Beschreibung. Und dann ein Weggehen aus Berlin überhaupt nicht in Frage kommen würde. Wie ist das für Sie?
Das war etwas anders. Ich glaube, meine Entscheidung, damals in Berlin zu bleiben, war eine sehr bewusste Entscheidung. Also meine Laufbahn ist ganz anders als die von Felice. Ich bin mit einem Stipendium an die Kunsthochschule gekommen nach Berlin und habe sehr dafür gekämpft, dass dieses Stipendium in ein zweites Jahr verlängert werden konnte, damit ich Meisterschülerin machen konnte. Als ich dann endlich die deutsche Sprache einigermaßen, ich würde nicht sagen beherrscht habe, aber einigermaßen drauf hatte, schien es mir ziemlich schade, gleich wieder wegzugehen. Und damals als Künstlerin in Berlin zu sein, das war eine ganz andere Realität als New York. Also kein besseres Leben hätte mich sozusagen in New York erwartet. Es kam darauf an, Atelierräume zu einem bezahlbaren Preis damals zu bekommen. Und das gab es reichlich in Berlin.
Ja, da haben Sie in dieser Hinsicht guten Jahre noch erlebt.
Ganz genau.
In den 80er Jahren. Ja.
Mit anderen Worten, ich habe ganz genau gewusst, warum ich in Berlin geblieben bin. Ja.
Zum Schluss, Andreas Griemer, wie geht es für Sie weiter? Beides, also Arbeit als bildende Künstlerin und Schriftstellerin, wird eines mehr sein als das andere?
Das ist ein Spagat. Ich habe vor 1,5 Jahren mit einem neuen Buch angefangen und das würde ich sehr gerne jetzt fortsetzen. Aber zwischendurch kommen immer wieder Ausstellungsbeteiligungen. Und im Moment bereite ich eine Ausstellung vor, die bereits am 11. September eröffnet im Soma Art Space in der Eilauer Straße in Berlin, Kreuzberg. Und ja, das ist, wie gesagt, im Wort Spagat steht schon die Spannung. Es ist nicht immer sehr leicht, also hin und her zu springen, aber die beiden Bereiche ergänzen sich für mich und es ist eine Selbstverständlichkeit für mich geworden, dass ich diese beiden Teile von mir behalten darf.
Dankeschön, Andreas Griemer. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich bedanke mich sehr herzlich.